Wir sind ja dran, den Römerbrief anzuschauen. Wenn jemand eine Zusammenfassung braucht, dann möchte ich ihn einladen, das vom letzten Mal zu hören, weil ich das Gefühl muss schauen, ob sie überhaupt durchkommen, mit dem, was ich heute sagen will. Wir haben den Weg gesehen, den Paulus beschreibt vom Mensch, von seinem ursprünglichen geborenen Zustand bis zur Rettung und wie man ins Herrschen hineinkommt, wo wir am Anfang vom Kapitel 8 her erkennen, wie der Herr dann wirklich einfach einen entsprechenden Platz für uns gemacht hat und wir einfach entsprechend uns immer wieder können entscheiden und entscheiden, wenn wir jetzt hören, im Fleisch oder im Geist. Unserem eigenen Lust, unserem eigenen Bedürfnis, unserem eigenen menschlichen Sein oder im Reden vom Geist Gottes, der den perfekten Plan für uns parat hat. Und wir sind dann weitergegangen und haben letztes Mal geschaut, kurzen Input zum Thema Schöpfung, wie es der geht im Ganzen, dass die auch ein bisschen im Stress ist, bis endlich die wahren Kinder Gottes offenbar werden. Und nachher sind wir zum Abschnitt gekommen, wo wir auch wieder merken, dass wir doch eine Hoffnung haben und irgendwo ein bisschen schwächlich unterwegs sind. Und dann sind wir einfach zu dem Thema Gebet gekommen. Der Vers aus dem Kapitel 8, Vers 26, oder das Gleiche nimmt auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Oder? Der Andreas sagt, du lehre mich beten. Das ist eine absolut souverän, optimale Zusammenfassung. Es war spannend, wenn wir Kundschafter am Ende drauf und es war ja nicht drin. Ich bete auch nicht zuerst mal für uns oder was auch immer. Ich hatte eine Offenbarung. Während der Vorbereitung von diesem Abend. Etwas, wo ich mich geschämt habe darüber, dass es so lang gegangen ist, bis ich es gecheckt habe. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr betet. Mir gehen relativ schnell die Worte aus. Irgendwo plötzlich, Herr, danke vielmals und dein Name sei herrlich. Und das ist richtig, das habe ich gecheckt. Zuerst kommt der Herr. Zuerst wird er gross gemacht, genau wie im Vater, unser Vater. Zuerst mal der Herr und sein Reich und sein Königtum. Und das ist wichtig, dass wir in seinem Willen beten können, wenn wir schlussendlich beten. Oder? Und dann, ja, der kommt vielleicht noch als Anliegen sind, beten, danke, dass du bei deiner Frau bist, in Amerika jetzt konkret, dass sie es wirklich gut hat, und segne sie und so weiter und so fort, und mein Kind und da. Und irgendwie nach 15 Minuten später sind die Luft draußen. Also ich weiß nicht, mir geht es immer so, wenn es euch anders geht, Halleluja, dann ist es umso besser. Und nachher bin ich dort am Abend gewesen, und plötzlich habe ich den Eindruck, dass wir einfach rausgehen sollen und Bibelfersen beten. Und plötzlich kommen sie in Mark, weißt du was, wenn du im Willen Gottes beten willst, dann tust du am besten die Bibel beten. Und ich bin rausgegangen, habe den Bibelfers betet und dann anhand des Bibelfers habe ich gemerkt, was ich beten soll, konkret im Zusammenhang mit dem Bibelfers. Und Leute, wenn ich so anfange beten, dann kann ich ganz lang beten. Ich habe einen Vorteil gegenüber euch, ich kenne auch mehr Bibelfers als dir. Aber ich habe gemerkt, wenn ich so anfange beten, mit irgendeinem Bibelfers, der mir in den Sinn kommt, und ihr kennt ihr hoffentlich ein paar, und dann den als Grundlage für mein Gebet, hey, ich habe gedacht, hey, du hast 10 Minuten, 4 Stunden gebetet, ich dachte, ich habe erst gerade angefangen. Das Wort Gottes beten ist garantiert im Sinn vom Herrn. Und plötzlich habe ich gedacht, hey, jetzt weiss ich, wie ich mehr beten kann und länger beten kann. Ein Bibelfers, den mir der Herr aufs Herz legt. Und mit dem fange ich an. Und ihr glaubt nicht, ich habe 6, 7, 8 Versen gehabt. Das hat extrem gut zu diesem Thema passt, wenn wir beten am Abend. Ja, also, dann fangen wir doch mal von Bibelfersen beten. Sind wir mal ganz ehrlich, Psalmen sind Gebetslieder. Der David hat gewusst, von was er redet. Der hat lange beten. Ja, was hat er gemacht? Jetzt nehmen wir seine Bibelfersen, seine Psalmen und beten die. Das fangen wir, glaube ich, nicht so wahnsinnig schlecht an. Oder? Einfach etwas, was mir wirklich aufgefallen ist. Wir haben noch so viel Potenzial. Wir haben noch so viele Möglichkeiten, wenn es ums Beten geht, wirklich vorwärts zu machen. Und ich habe die Aussage gemacht, letztes Mal, unsere grösste Schwäche ist nicht, und die ist mir geblieben, ist nicht der Find, mein Fleisch, die Welt, sondern die schlechte Qualität von meinem Gebetsleben. Die ist mir geblieben, die wird ich nicht loswerden, das weiss ich. Und darum ist es gut, wenn wir dafür anfangen zu beten, dass wir beten können. Herr, lehr mich beten. Absolut. Und mit der Zeit kommt das Upgrade. He? Und wenn ihr da oben schon gewisse Bibelverse habt, dann seid ihr viel schneller. Das ist so. Und jetzt kommen wir zum nächsten Abschnitt. Und der nächste Abschnitt aus Römer 8 ist mit der allergrößten Wahrscheinlichkeit der absolut mutigste Abschnitt, der in jeder Bibel gestanden ist. Für die Menschen, die den Herrn kennen. Jetzt kommen sensationelle Verse. Absolut abartige Verheißungen. Zusagen, die der Herr uns macht, wenn wir mit ihm unterwegs sind und lernen, herrschen. Was jetzt kommt, ist, ihr werdet es merken, einfach wirklich eine extreme Verheißung, eine extreme Zusage für jeden Einzelnen, der irgendwo auf dem Weg mit dem Herrn ist. Früher oder später. Und wir werden noch ein paar interessante Fragen in diesem Ganzen ein bisschen formulieren und schauen, wie es aussieht. Aber den Abschnitt werde ich jetzt mal vorlesen. Und zwar muss ich auch die Bibel wechseln. Ich habe nämlich noch die falsche Übersetzung, sonst kommen wir nicht raus. Also. Das sind ganz bekannte Verse. Nach der Neuen Genfer ich nicht so ganz. Ich merke, im Römer Luther-Favatitsch kommt sich auch die Bekannte vor. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Weil sie berufen hat, hat er sie auch gerecht erklärt. Weil sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht, man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist der Abschnitt, den ich mit euch anschauen möchte. Ist ein Abschnitt, wo der Paulus mit einer unglaublichen Gewissheit und Überzeugung redet. Mit einer Sicherheit und einer Festigkeit, wo ich denke, wo wir uns mit der Zeit auch daher begeben können. Weil die Aussagen, die hier sind, die sind extremst sichernd. Die können uns so festsetzen, wenn wir an diesen Aussagen festhalten. An diesen Aussagen können wir aber nur festhalten, wenn wir uns immer wieder entscheiden, in dieser Herrschaft zu leben. Wenn wir natürlich immer wieder im Fleisch sagen, los, du kannst sagen, was du willst, und ich laufe dir hinten nach dem Fleisch, statt dir Geist, dann wird das entsprechend ein Stress und eine Herausforderung. Das ist normal, in diesem Kampf sind wir alle drin, haben wir festgestellt, es geht auch so. Der Paulus beschreibt es selber im Kapitel vorher, wie es ihm geht, mit, ah, was will ich jetzt, will ich das Gute, ja, ich will das Gute, ich mache gleich schlecht und das hin und her, der Stress, den er hat. Und es hat ja mehr, je mehr das ins Einkommen, je mehr dass ich wirklich unter der Herrschaft vom Geist Gottes unterwegs bin, desto sicherer werde ich. Und dann komme ich nachher zu solchen Aussagen hier. Jetzt ist es so. Ich werde das mit euch ein bisschen genauer anschauen, weil die Aussagen, die sind zum Teil schon noch so ein bisschen herausfordernd. Beziehungsweise können auch noch gewisse Fragen hervorrufen. Das werde ich mit euch jetzt anschauen. Der erste Vers, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen sie nach seinem Ratschluss berufen sind. Den Vers, den kenne ich schon ewig und ich kann mich erinnern, früher in anderen Churches war das immer eine wahnsinnige Herausforderung. Ja, wie geht jetzt das schlussendlich? Oder, hallo, heisst das hier, dass alles gut kommt, dass immer alles gut läuft, dass alles bestens ist und dass es immer rund ist? Nein, das heißt es gar nicht. Und das ist manchmal so eine Fehlinterpretation. Was ganz wichtig ist, und das ist interessant, wir wissen aber, ja, wissen wir wirklich? Wissen wir wirklich? Dass egal was passiert in meinem Leben, der Herr das zum Guten wird verwenden in meinem Leben. Wissen wir das? Er sagt, wir wissen das. Merkt ihr schon nur anhand von dieser Aussage, um was es wirklich geht? Wenn wir am richtigen Ort angehängt sind, dann wissen wir, aufgrund von der Zusagen, die vom Herrn haben, dass egal was passiert, der Herr es zum Guten wird können wenden. Das heisst nicht, dass alles rund läuft, dass es immer gut geht. Überhaupt nicht. Aber der Herr hat in seiner Souveränität, Fähigkeit, alles so zu lenken, dass auch das grösste Chaos, das wir in unserem Leben mal hatten, oder vielleicht sogar drinnen sind, er kann nutzen, damit wir schlussendlich etwas wirklich Konstruktives daraus lernen können und sie schlussendlich zum Guten dienen. Ganz, ganz wichtig. Ist extrem entscheidende Aussage. Egal was kommt, egal was war, der Herr bringt es her, dass es uns am Schluss zum Guten dient. Wir wissen aber, und wenn wir es nicht wissen, dann müssen wir noch ein paar Kapitel vorgehen und wieder schauen, ja, was hat jetzt der Herr genau gesagt, wie das funktioniert bei ihm. Wie läuft jetzt das genau? Um was geht es jetzt genau? Und dann mit der Zeit, wenn wir das Zeug durchprozessiert haben, genau wie wir es gemacht haben, haben wir es im 19. Mal im Teacher zum Römer. He? Das ist schon ein Zeitchen ran. Wir sind noch lange nicht fertig. Dann wissen wir, jetzt haben wir gerade die Hälfte. Dann sehen wir, wie es geht, damit wir schlussendlich auch zu dieser Gewissheit kommen können. Mehr und mehr. Und wenn wir frisch sind im Glauben, dann ist das noch eine größere Herausforderung, als wenn wir länger im Glauben sind. Länger im Glauben heisst für mich nicht möglichst lang von den Jahren, sondern möglichst intensiv von der Zeit her. Das ist nicht das Gleiche. Wenn wir intensiver mit dem Herrn unterwegs sind, können wir innerhalb von 2-3 Jahren weiterkommen als gewisse Leute, die gemütlich 20 Jahre mit dem Herrn unterwegs sind. Das ist wichtig. Wenn wir wirklich mit dem Herrn unterwegs sind, dann kommen wir mehr und mehr in die Gewissheit rein und wissen, dass es wirklich so ist, oder? Und jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, der eigentlich extrem verheißungsvoll ist. Was kommt nachher? Das heisst, hey, die raussehen, haben davon bestimmt, dass sie gleich werden wie Jesus Christus, dass sie berufen sind, dass sie gerecht gemacht sind, dass sie verherrlicht sind. Hey, das ist eigentlich die Kernaussage von den Versen 29 und 30. Unglaubliche Verheißung. Ich weiss aber, diese Verse haben ganz grosse Herausforderungen in sich. Extrem. Und zwar hat sie damit zu tun, wie ich weiss oder verstehe zu wissen, wie Gott funktioniert. Es fängt ja folgender an, oder? Heißt hier, Vers 8, an denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ja, denen, die nach gewisse, die nicht berufen sind. Denn die er ausgesehen hat, die hat er vorher bestimmt. Okay, jetzt. Und jetzt wird es schon sehr spannend. Ja, vorherbestimmt. Ja, was heisst jetzt das? Ich weiss, das ist eine ganz grosse Diskussion. Immer wieder, es gibt da definitiv unterschiedlichste grundtheologische Blickwinkel dazu. Und ich möchte euch eigentlich nur einen wirklich vorstellen. Den, den ich im Zusammenhang mit der Bibel als extrem hilfreich verstehe. Ja, wenn ihr hier schreibt, vorherbestimmt, raussehen. Ja, können wir die überhaupt auslesen? Oder ist einfach alles vorherbestimmt? Ist es einfach, wie es ist? Und wenn ich auf die Welt komme, dann hat der Herr entschieden, du entscheidest dich und du entscheidest dich nicht. Und wir gehören zu denen, die sich entschieden haben. Diese Vorherbestimmung ist relativ krass. Da gibt es nämlich keinen freien Willen drin. Dann sind wir fixiert, entweder werden wir gerettet oder werden nicht gerettet. ja, was muss ich überhaupt machen? Nützt ja gar nichts, dann kann ich einfach leben, was ich will. Oder? Da haben wir so die fatalistische Haltung, die wir schon mehrfach gesehen haben im Römerbrief. So, ja, es spielt sich keine Rolle, mehr Sündig ist Gnade gelesen. Paulus sagt, nein, auf gar keinen Fall. Und ihr merkt anhand schon nur von diesen paar Aussagen, irgendwo geht das nicht auf. Für mich gibt es einen grossen Unterschied zwischen Prädestination, das ist so, wie das genannt wird in der Denkweise, die Vorbestimmung, und mit dem Vorherwissen. Und das ist so, wie ich den Herr kenne. Und warum komme ich auf das? Wir Menschen sind ja ein kleines Abbild vom Herrn, und zwar ein billiges, das haben wir herausgefunden, einmal ich. Aber gibt es nicht Situationen, wo ihr genau wisst, was der andere wird sagen? Der hört es mir als andere, oder? Ihr wisst ganz genau, was der andere wird sagen, darum seid ihr schon parat für eine Antwort. Oder? Das ist so, wie der Herr einfach viel grösser funktioniert. Er weiss ganz genau schon, wer was wird entscheiden und wer was wird machen. Und wenn es heisst vorherbestimmt, heisst es, er weiss zum Voraus, wer sich wird entscheiden. Und entsprechend wird er entsprechend die Bahnen lenken. Für die, die sich werden entscheiden. Weil er es weiss, wie es läuft. Weil der Herr hat ein bisschen ein anderes Zeitverständnis als mir. Der Herr weiss ja schon lange, was wir gekommen sind. Er weiss, was es war. Und seine Zeit, die ist für uns. Darum wollen wir noch Zeit reisen. Was denkt ihr, von wo kommt die Vorzeit? Der Herr lebt in allen Dimensionen. Oder? Wäre ja spannend, hinterher für einen Raum. Oder? Weil, wenn man wüsste, was, würde man heute anders. Und der Herr weiss, was, darum tut er anders. Und das ist das. Und wenn sie heisst, vorherbestimmt, heisst es, er weiss es und hat ein Prinzip definiert. Was heisst das? Er hat einen ganz klaren Weg vorgegeben für all die, die sich werden entscheiden, wie es wird laufen. Und zwar der, wer an Jesus Christus glaubt und seine Gnade und Herrlichkeit annimmt, wird gerettet werden. Und durch das ist er vorherbestimmt, dass es nachher alles andere auch passieren wird. Dass sie sollen gleich werden, Jesus Christus. Das ist das Ziel der ganzen Bibel, sowieso, merken wir. Wenn wir den Herrn kennengelernt haben, geht es nicht um sie im Inneren werden, oder? Er bleibt der Erstgeborene. Er bleibt immer der Erste. Und dann ist klar, wenn das so ist, wenn wir auf diesem Weg definiert sind, wenn wir uns entscheiden, dann ist auch klar, dass er uns wird berufen und dass er uns gerechtfertigen wird. Sonst hat er keine Schwierigkeiten mit der Gemeinschaft mit uns. Und auch, dass er uns dann wird verherrlichen. Und wenn wir es so verstehen, was für mich mit dem Rest der Bibel sehr gut übereinstimmt und wirklich zusammenpasst, dann ist das mit dem Vorherwissen vom Herrn hier, der drin ist, extrem sichernd. Er hat einfach ganz einen klaren Weg. Und wir wissen, es gibt nur einen Weg. Der Weg ist der, dass wir für Jesus Christus entscheiden, seine Herrschaft annehmen. Und er hat vorherbestimmt von Anfang an, dass die Menschen, die sich für Jesus Christus entscheiden, genau in die Schiene hineinkommen. Das ist vorherbestimmt, das ist definiert, das ist fix. Aber ob jetzt die Leute dazugehört oder nicht, ob das entschieden ist im Bauch der Mutter, dass er sagt, die ist, nein, das ist nicht so. Er weiss, sie wird, darum ist sie dabei. Das ist ein grosser Unterschied, spürt ihr ihn? Der Unterschied ist absolut entscheidend zum Verstehen, zum Wissen, der Herr hat vorherbestimmt, wie es läuft. Und jeder Mensch hat die Freiheit, den Weg zu wählen oder nicht. Aber wenn er ihn gewählt hat, ist er vorherbestimmt in dieser Erbschaft. Automatisch. Also ist es von dem her extrem, wie ich gesagt, am Anfang schon, extreme Verheißung für uns alle, die für Jesus Christus entschieden haben, zu sagen, okay, hey, ich werde weiterkommen. Er hat mich berufen, dass ich Teil von seinem Volk darf sein, dass sie gerecht werden und dass sie sogar verherrlicht werden darf. Das mit dem Verherrlichen ist natürlich nicht so wahnsinnig weit heute. Das wird speziell dann der Fall sein, wenn wir auferstehen. Oder zum Hergehen mit dem neuen Leib, dann werden wir recht verherrlicht. Und das ist ja genau so beschrieben, wenn es in Korinther 15, wie es um ein Leib geht. Oder von dem her. Versteht ihr mich? Das ist mir wichtig. Begreift ihr das? Und wenn nicht, dann tun wir es gerne noch weiter diskutieren, nachher aber nicht jetzt. Ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben alle Möglichkeiten, uns zu entscheiden. Wir werden das ganz gleich neu anschauen, auf eine viel krassere Art und Weise. Neunisch. Von dem her tun ich jetzt nicht wiederholen. Ich wiederhole mich dann nächstes Mal. Es kommt nämlich schon wieder. Der Herr hat den Weg vorgegeben und der Weg ist von dem her vorherbestimmt. Und jeder in dem Sinne ist vorherbestimmt, dass wenn er den Weg wählt, läuft er den Weg nachher. Oder? Und wir werden schlussendlich verherrlicht. Jetzt ist das eine extreme Zusage. Eine Verheißung, die für uns gilt. Hey, wir sind berufen, wir sind gerechtfertigt, wir sind freigesprochen und wir werden verherrlicht. Das gilt für uns. Punkt. Fertig. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das ist seine Zusage, die einfach gilt für uns. Oder? Und jetzt bringt er noch ein paar weitere Sachen, die er das ein bisschen ausführt und er sagt, ja, aber wie sieht es denn wirklich aus? Potenzielle Frage, die vielleicht irgendwann irgendeiner in ferner Zukunft wird stellen. Nein. Die Fragen, die jetzt kommen, sind Fragen, die zum Teil in euch innen entsprechend umgenagen sind. Bevor die kommen, kommt er aber auch und sagt etwas ganz, ganz Krasses. Was wollen wir dazu sagen? Ja, eigentlich sagen wir am besten Amen, Halleluja. Und laufen weiter. Und leben in dieser Verheißung. Das ist absolut die ideale Antwort. Und sagen, hey, ich nehme das. Ich glaube das, ich habe das fest und laufe vorwärts. Und schaue, dass ich möglichst ein cooles Leben mit dem Herrn führe, wo die Menschen um mich herum finden. Das ist ein angenehmer Mensch. Mit dem ist es cool, zum zusammen sein. Es könnte aber anders gehen. Also, darum kommen wir jetzt zu den entsprechenden interessanten Fragen oder Herausforderungen, die sich da stellen schlussendlich. Oder? Ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Das ist ein Liedtext, der in verschiedensten Liedern immer vorkommt. Das ist eine verheißende Frage. Es ist als Frage formuliert. He? Wer Gott für uns ist, wer kann überhaupt gegen uns sein? Oder? Ganz ehrlich, es spielt gar keine Rolle. Es ist total egal. Wenn Gott für uns ist, kann die ganze Welt gegen uns sein. Es spielt keine Rolle. Es spielt absolut keine Rolle. Es könnte aber sein, dass die ganze Welt gegen uns ist, weil wir ein bisschen pfeifen sind und sich schlecht verhalten, dann sind wir selber schuld. Das ist nicht ganz gleich, dann wird sich der Herr entsprechend ein bisschen schulen. Aber grundsätzlich, wenn Gott für uns ist, wer Gott für uns ist, der spielt gar keine Rolle, wer gegen uns steht. Ist total egal. Ist wirklich gleich. Wer Gott für uns ist, dann ist der Schöpfer von Himmel und Erde und auch der ganze Plan geschaffen hat, einfach für uns. Und besser als das kann es nicht gehen. Besser als das kann es nicht gehen. Oder? Und das ist eine Frage bewusst, weil jetzt gewisse Sachen aufkommen, die ich denke, wo tatsächlich realistische Fragen sind. Und ich überzeugt bin, dass viele von euch sich diese Frage auch schon gestellt haben. Und sie werden auch gerade beantwortet. Das ist wichtig. Oder? Oder? Ja, kann der Gott wirklich für uns sein? Oder gibt es plötzlich eine Möglichkeit, dass es zu viel wird? Dass sie irgendwo überborden oder es gleich irgendwo im Herr irgendwann verleidet. Die Antwort ist in der nächsten Frage. Das ist interessant, oder? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott hat sein absolut Liebste für uns auf die Erde geschickt. Damit wir leben können. Gibt es denn überhaupt etwas, das er uns sonst nicht weggeben will, wenn er uns sein Liebste gibt? Wenn er sein Liebste für uns opfert. Leute, dann ist es keine Frage mehr, dass Gott für uns ist. Dann ist es keine Frage mehr, dass er für uns einen Weg gebahnt hat und einen Platz gemacht hat. Die Frage ist augenblicklich beantwortet. In der Tat, Gottes, dass er Jesus Christus für uns auf die Erde geschickt hat, damit wir leben können. Die ist augenblicklich beantwortet. Gott ist für uns. Das ist ganz, ganz klar. Gott ist für uns. Sonst hat er es gar nicht so aufgesetzt. Es ging gar nicht. Wäre gar nicht möglich. Also gibt er uns mit ihm natürlich auch alles. Das ist klar. Und dann kommen die interessanten Verse, was ihr in meinem Namen bitten werdet, weil der Vater euch geben, oder? X-mal sagt es Jesus in Jüngern, was ihr in meinem Namen werdet bitten, wird der Vater euch geben. In meinem Namen. Das mit in meinem Namen ist so ein bisschen ein wichtiger Nebensatz. Das ist mir schon noch wichtig. Oder? Genau. Also, ist klar, Gott ist für uns. Sonst hat er seine Sonne geschickt und nicht den Weg gemacht. Gott ist ganz klar für uns und er ist immer für uns. Es gibt gar keine Möglichkeit, dass er mit dem aufhört. Ganz, ganz wichtig, er ist immer für uns. Oder? Vers 33 kommt die nächste Frage. Wer will die Auserwählten beschuldigen? Okay, ja, okay, also. Ha, ha. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt könnte es plötzlich sehr persönlich werden. Weil jetzt könnte die Frage aufkommen, darum sind die Zeiten sind offen, oder? Gibt es irgendetwas, das nicht vergeben wird? Gibt es irgendeine Sünde oder irgendein Handeln, das irgendwo, wo ich irgendwo plötzlich aus dem Ganzen rausgehe? Dass ich plötzlich gleich wieder schuldig bin? Oder wer will beschuldigen? Irgendetwas würde mich beschuldigen und dann plötzlich bin ich gleich wieder nicht drin. Die Frage kennt ihr sicher. Bin ich überzeugt, dass sich die Frage schon gestellt hat, ja, was passiert? Ist es tatsächlich möglich, dass ich gleich noch irgendwo irgendetwas gibt, das ich irgendwo irgendwie gemacht habe und er nicht vergeben hat? Gott ist hier, der gerecht macht. Das ist die Antwort darauf. Und dann können wir uns, wenn wir das ein bisschen genauer anschauen, wenn euch wirklich Mut ist, der Hebräer 9 lesen, wo er davor schreibt, wie absolut vollständig und komplett und einmalig für immer gültig das Opfer Jesu Christi war. Es ist eindeutig. Das Opfer Jesu Christi macht gerecht. Spielt gar keine Rolle. Wenn wir das annehmen, dann sind wir gerecht gesprochen. Aufgrund von der Gnade. Es gibt nichts, wo ich es dann irgendwie ein schlechtes Gewissen machen kann. Der Find probiert das natürlich permanent. Ihr kennt das alle. Der Find probiert das immer wieder. Da ist die Antwort. Hallo? Gange weg? Gott hat mich gerecht gesprochen. Was erzählst du mir da? Du lügst mich nur an. Der Find oder die eigenen Gedanken? Gott hat mit Recht gesprochen. Punkt. Fertig. Gibt es keine Diskussion. Sein Opfer reicht. Eindeutig. Was er gemacht hat in seinem Sohn. Nächste Frage. Wieder eine Frage. Wer will verdammen? Geht ganz ähnlich. Vielleicht hat es mehr damit zu tun, dass ich gleich irgendwann plötzlich in Zukunft, wenn ich irgendetwas Schlimmes mache, tatsächlich wieder aus dieser Gnade rausgehe. Ja, und was ist das Gegenteil von Gnade? Es ist Verdammnis, es ist so. In der Hinsicht hocken wir auf die Welt kommen, da können wir nicht auslesen. Wir können uns aber für die Gnade entscheiden, wenn wir wollen. Und wenn wir uns für Gnade entscheiden, dann haben wir sie. Und auch dort ist es so, dass genau das jetzt wieder kommt, wo wieder kommt, wo die Antwort kommt, Christus ist hier. Der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes sitzt und für uns eintritt. Oder? Auch jeder. Egal, was ich mache, auch in Zukunft, es ist mir vergeben. Das hat wieder genau mit dem zu tun, dass der Herr halt einfach hinten auf ihn schaut. Seine Zeitachse ist etwas anders als unsere. Ganz wichtig. Wenn ich Jesus Christus Herr und Heiland angenommen habe, dann bin ich nicht sündenfrei. Ich glaube, das haben wir alle herausgefunden. Das wäre noch kein cool. aber es funktioniert nicht ganz so gut, in meinem Leben nicht. Und ich sage, bösartig, ich auch nicht. Darum könnte das Risiko bestehen, dass ich gleich plötzlich wieder verdammt... Nein, ich kann es nicht. Solange ich an der Gnade Jesu Christi festhalte, spielt es keine Rolle, was passiert in Zukunft. Ich möchte mich da wieder ermutigen, darauf zu hören, was der Paulus früher sagt zum Thema, ja, mache ich den bleibe ihr Sünder und beharre nicht da drin. Nein, sicher nicht, das ist eine dumme Idee. Das ganz plakativ formuliert, das tut dir nicht gut und das, du stirbst in gewissen Bereichen ab und das muss wieder das Leben direkt werden. Ein Haufen Abend, der Knurz und Leid, der Schmerz und Schreien und weiss nicht was alles. Also versuchen wir doch nicht möglichst viel zu sündigen, sondern möglichst wenig. Einfach nur so prinzipiell. Das hilft. Das hilft wirklich. Das macht uns auch sehr viel weniger Arbeit. Ja, ihr könnt euch vorstellen, jeder Dreck, den ihr macht, müsst ihr aufputzen. Oder? Je weniger Dreck, das macht, desto weniger müsst ihr aufputzen. Oder? Das ist eine ganz simple Logik. Weniger Dreck, weniger Putzen. Und mehr Heiligung. Ja, wenn man den Dreck aufputzen muss, ist es schwierig, an dem zu arbeiten, wo eigentlich ist. Oder? Wenn man ständig den Dreck selber putzen muss, also wäre es vielleicht gescheiter, wenn wir schauen, dass man an einem Latte arbeiten vom Heiligen Geist, sonst ständig wieder flicken muss. Und dann sagt man, vergib mir, schon wieder. Klar, vergib mir, kein Problem, easy. Das sagt er immer. Das Problem ist einfach das. Ja, jetzt bist du halt wieder wochenlang ins Zeug umgeschickt. Jetzt hast du wieder eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, drei, vier, fünf, sechs, acht Jahre verloren in dem Bereich, wo du hättest können, vorwärts kommen. Darum probieren wir doch möglichst wenig zu sündigen. Nicht, weil wir um zu verrecken müssen, denken, wir probieren nicht, sondern weil wir merken, es täte uns gut, wenn wir nicht würden. Das ist wieder ein anderer Unterschied. Nicht versuchen, eine Ordnung einzuhalten, unbedingt. Darum sage ich es so. Sondern versuchen, möglichst nach dem Herz laufen und lernen zu herrschen, damit man gar nicht erst auf die Straße kommen, wo so viel Dreck vom Boden liegt, nachher. Das ist genau der Punkt. Genau um das geht es ja. Und dann kommt aber genau die Verheißung hinten nachher. Und auch hier genau gleich, Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Immer und immer und immer wieder. Es ist schon interessant, all die Fragen, die er stellt, die sind im Alten Testament auch schon entsprechend formuliert worden. Zum Vers 3 ist spannend, Jesaja 50, Vers 8 heißt: Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Oder? Genau die gleiche Aussage, die Jesaja damals gemacht hat, ja, gut 700 Jahre bevor das der Paulus geschrieben hat. Aus interessant, vielleicht noch ganz kurze Anmerkung: die Auserwählten. Für uns ist der Begriff ein Stück weit, ich weiss nicht, wie bewusst nicht der Begriff ist, dass es wirklich heisst. Auserwählt sein ist wirklich, wirklich etwas Spezielles. Das ist natürlich etwas, wenn das ein Jod gehört, er ganz anders reagiert als wir. Er gehört zum auserwählten Volk. Und wenn er den Begriff gehört, dann wird er extrem aufmerksam. Auserwählt. Wir sind auserwählt. Wir gehören zu seinem Volk. Das ist eine absolut sensationelle Stellung, die wir dort haben dürfen. Dazu gibt es ganz viele Bibelstellen, die lassen wir jetzt weg, sonst werde ich gar nicht fertig. Aber wir sind Auserwählte. Wir sind Auserwählte Gottes. Wir gehören dort einfach dazu. Ihr seht, es gibt keine Sünde, die ihr nicht vergeben könnt. Es ist eine Vergangenheit und es gibt nichts, was wir in Zukunft machen, weil es in dem Bereich ist, wo er nicht vergeben oder vergeben hat. Das heisst, wir sind dort wirklich einfach drin. Wir gehören dort einfach dazu und wir sind absolut safe in dem Innen. Wir gehören zu Gott und sind drinnen. In seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit. Genau. Das sind jetzt Sachen, die uns selber betreffen, oder? Und jetzt kommt die nächste Runde. Das Zeug von aussen. Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. Könnte es passieren? Ja, klar passiert das. Das ist nicht einmal Diskussion. Das ist völlig logisch. Das passiert hundertprozentig. Und wir haben selber mehr oder weniger viel von dem erlebt. Wir haben sehr wahrscheinlich noch nicht so viel mit Hunger gekämpft hier. Mit Blöße auch nicht so von dem her, mit Gefahr und Schwert auch nicht, aber gewisse Ängste und Trübsal haben wir sicher schon gelitten und verfolgt sind wir sicher auf die eine oder andere Art geworden. Also, passiert. ist keine Diskussion. Das ist so. Das gehört zum Leben. Und er zitiert auch noch Jesaja-Stelle von dem her, oder? Was heisst, um den werden wir getötet, den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Zur damaligen Zeit war das ein bisschen anders als heute. Der schreibt das ein paar Jahre vor dem Nero im Wahnsinn, wo unter anderem die Christen serienweise gemetzelt worden sind, weil sie gläubig waren. Er schreibt ihnen das im Vorfeld und die haben ganz andere Konfrontationen erlebt als wir. Wenn ihr den Film Paulus Apostel Christi schaut, wie seht ihr das? Genau das ist dann passiert, was er hier beschreibt. Und definitiv dort Blöße, Gefahr, Schwert, Tod. Und zwar eindeutig, wortwörtlich, genau in dieser Bedeutung schlussendlich. Die Antwort kommt, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir haben schon davon gehabt, es spielt nicht so eine Rolle, wie cool das Leben hier ist. Wenn ich weiss, was für ein Leben nachher auf mich wartet, dann ist das hier sowieso, egal wie cool, das ist einfach ein komplettes Nasenwasser. Die Herrlichkeit vom Himmel ist unbeschreiblich sensationell. Wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Und darum überwinden wir absolut, weil wir werden, auch wieder, halten wir fest an dieser Verheißung von oben, wir werden verherrlicht. Ende von Vers 30, wir werden verherrlicht. Das ist so. Also spielt es gar keine Rolle, was hier ist in dem Sinn. Klar ist es schön, wenn es nicht so geht, und wir es cool und schön haben und es im Großen und Ganzen relativ rund läuft. Auch dort haben wir Verheißung vom Herrn, dass wir Gunst haben, dass unser Werk gesegnet ist. Das ist ja so. Es gibt ganz viele Bibelstellen dazu. Gleich kommt das andere halt einfach auch dazu. Es ist einfach beides ab und zu hier, ab und zu dort. Aber grundsätzlich haben wir absolut die Gewissheit, dass es nachher ganz sicher herrlich wird. Und dann kommen extrem bekannte, die verheißungsvollsten Versen, die ganz häufig zitiert werden, sei es in guten oder schlechten Zeiten, wenn Menschen irgendetwas haben. Das ist Römer 8, 38, 39. Was heisst, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich bin gewiss, egal was es ist, es gibt nichts, wo mich von der Liebe Gottes scheiden kann. Es gibt nichts. Und das ist ja so, es geht nicht. Und es ist interessant, mir ist plötzlich ein Beispiel am Lesen von dem her, ich denke, wenn wir sterben, dann können wir, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Also, Tod oder Leben spielt keine Rolle, wir sind sowieso zum Herrn. Wir gehören sowieso zum Herrn. Wenn wir sterben, haben wir gesagt, wo wir hergehen. Wenn wir leben, probieren wir möglichst herrlich hier, noch viel besser da oben. Also Tod und Leben spielt mal gar keine Rolle, offensichtlich. Das ist wichtig, oder? Weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder gegenwärtig noch... Also Engel, Mächte, Gewalten. Engel ist sowieso nicht das Problem, die sind da als dienstbare Geister, um uns zu helfen. Mächte und Gewalten, die machen uns das Leben schwer. Epheser 6, 12 folgende. Mit denen haben wir zu dealen. Und gleich, wenn wir da dazu... Ja, ich glaube, dann machen wir etwas. Dann lesen wir einfach ganz spezielle Verse, das wäre der... Kolosser 2, Vers 15, und er heisst, er hat alle Mächte in einem Triumphzug umhergeführt. Alle. Alle Mächte. Hier. Die machen es zwar das Leben schwer, aber die haben alle schon verloren. Die wollen nur in ihre Niederlage eingestehen. Also ist auch ganz klar, auch die haben keine Chance, uns von der Liebe Gottes zu trennen. Das geht nicht. Geht nicht. Das ist wichtig. Das Gegenwärtige und Zukünftige, das haben wir auch schon diskutiert, Hohes oder Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur. Und mir ist der Begriff Kreatur eigentlich bleiben hängen. Ja, Kreatur. Kreatur, von was kommt der Begriff? Von Schaffen, von Schöpfen. Und wenn es ein Geschöpf ist, wird es garantiert nicht der Schöpfer können trennen. Egal was für eine Kreatur, da gehört die Mächte übrigens auch dazu, die Engel auch. Es gibt keine Kreatur, es gibt nichts Geschaffenes. Nichts Geschaffenes, das ist relativ viel. Es ist relativ viel Nichts Geschaffenes, wo ich es trennen kann von der Liebe Gottes. Das ist eine abartige Verheißung. Es gibt nichts Geschaffenes, wo ich sie kann trennen von der Liebe Gottes, wenn wir uns für ihn entschieden haben, dann sind wir einfach so etwas von safe. Dann sind wir so etwas von safe. Es spielt keine Rolle mehr. Weil der Creator, not the creature, im Englischen geht das ganz gut mit Kreatur, hä? Weil der Creator ganz klar immer herrscht über Creature. Absolut. Es gibt nichts, gibt gar nichts, was ich trennen von der Liebe Gottes. Da bin ich hundertprozentig überzeugt davon. Der Abschnitt, der Herr hat uns einen Weg vorbereitet. Vorher bestimmt für alle, die den Weg annehmen, dass sie gerettet werden, gerecht werden, verherrlicht werden. Und Gott ist für uns. Es hat niemand eine Chance. Und es gibt nichts, was uns trennen kann. Es gibt gar nichts, was uns trennen von der Liebe Gottes. Wie viel dass wir davon erleben und wie viel damit passiert, das muss ich leider gleich noch sagen, ich merke, ich kann nicht hören, so, liegt an uns. Die Verheißung, die gilt. Aber was wir daraus machen, das ist unsere Entscheidung. Jetzt sind wir schon im gleichen Leben. Es ist immer das Gleiche. Wenn ich mich für diesen Weg entscheide, dann bekomme ich vom Herrn, was ich wirklich nötig habe. Egal was es ist, er gibt mir alles, was ich brauche. Alles, was ich nötig habe. Und kann auch laufen. Und wenn ich aber selber versuche, das zu verrücken, dann wird es einfach ein bisschen anstrengender. Darum wählen wir die Herrschaft mit dem Geist, damit wir wirklich immer sicherer und gewisser die Aussagen für uns auch in Anspruch nehmen können. Das ist das Ziel, dass wir die Aussagen wirklich sagen können, hey, ich glaube dir ganz fest, ich bin sicher in denen. Ich kann die festhalten, mit meinem Herzen sagen, ich bin hundertprozentig überzeugt. Meine Folge, ich bin überzeugt, dass es nichts gibt, um mich trennen von der Liebe Gottes. Das ist ja so. Wenn es dann wieder herausfordernd wird, dann ist es dann anders. Das wird wieder interessant. Ob ich fest, dass es dann festhalte, ich habe schon ein paar Sachen erlebt. Von dem her. Bis jetzt hat es extrem gut verhalten. Ich hoffe, es bleibt so. Aber ich weiss, von ihm her wird es nie etwas geben. Nie. Dass er mich wieder fallen lassen. Gibt es nicht. Ist nicht möglich. Ist absolut unmöglich. Der Herr wird es nicht machen. Er hat Ja gesagt zu mir, er hat Ja gesagt zu dir. Wird ihn nie fallen lassen. Wenn du Ja sagst zu ihm, dann bist du dabei, dann bist du ihn. Dann hast du das. Dann hast du eine Zusage und eine Sicherheit und Gewissheit auf ewig. Und das ist lang. Laufen wir mit dem Herrn, damit wir diese Gewissheit und diese Verheißungen immer mehr wirklich zu unseren eigenen machen können und sagen, das steht für mich. Das steht für mich. Vielen Dank. Herr. Amen.